Wenn jemand imperialistisch wird und eigentlich uns angreift, und das ist ja von 9/11 bis zu Bataclan in Paris passiert, das betrifft das auch Europa, oder? Dann muss man die zurückdrängen, und das ist das, was hier gemacht wird. Und wir haben es mit einer expansiven, aggressiven, hoch antisemitischen und frauenverachtenden faschistischen Ideologie zu tun, die nicht stoppen wird, wenn man sie nicht stoppt. Das muss man ganz klar sagen, und das wird in den Medien immer so verschwurbelt oder halb gar gesagt. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Lukas, wir sprechen einmal mehr über den Iran und über den Krieg, den ongoing war dort. Was ist für dich das Wichtigste beim Neuen, bei den Entwicklungen, bei den aktuellen?
Wir haben ja vor einem Monat, kurz nach dem Ausbruch des Krieges, schon einmal darüber gesprochen und waren uns damals nicht einig. Ich bin eher skeptisch und habe das Gefühl, meine Position hat sich eher gestärkt in den letzten Wochen. Es zeigt sich nämlich, dass Iran jetzt die Straße von Hormuz blockiert hat. Zwischenzeitlich dachte man, sie wird wieder frei. Man hat Verhandlungen geführt. Jetzt ist sie wieder geschlossen. Es ist alles noch ziemlich unsicher, aber ich habe das Gefühl, die USA und Israel haben sich da ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Du bist sicher anderer Meinung.
Ja gut, das ist eine Zwischenbilanz. Wir werden sehen, wie das mit der Straße von Hormuz weitergeht. Grundsätzlich ist das richtig, was Sie tun. Und ich würde sogar sagen, es ist eine Schande, dass Europa sich da wieder mal nobel zurückhält und die Drecksarbeit den USA überlässt und den Israelis. Eines ist für mich klar, oder? Man hätte auch im Zweiten Weltkrieg nicht sagen können, bei einer Zwischenbilanz nach ein paar Wochen, das lohnt sich jetzt nicht, ziehen wir uns zurück. Man hat sich in eine Sackgasse manövriert. Es kommt eben darauf an, wie man das iranische Regime einschätzt, wie man das geopolitisch und auch zivilisatorisch einschätzt. Meine Einschätzung ist eben eigentlich relativ einfach. Das sind im Prinzip Faschisten. Die haben eine Übermensch-Theologie oder Übermensch-Ideologie. Für sie ist nur die muslimische Kultur die einzige richtige Kultur und alles andere muss weg und vor allem die Juden müssen weg. Und so eine aggressive Ideologie, die im Nahen Osten so viel Schaden anrichtet, seit vielen Jahrzehnten schon, die kann man nicht einfach wachsen lassen. Die Alternative zu diesem Krieg, den wir jetzt sehen, wäre gewesen, warten, bis sie halt stärker werden und vielleicht sogar eine Atombombe entwickeln. Und für mich ist das keine Option und deswegen ist das richtig, was die da machen.
Aber bloß die Feststellung, dass man es mit einem faschistischen Regime zu tun hat, reicht eben nicht aus. Da würde ich dir auch recht geben. Aber die Frage ist eben, wie geht man damit um? Und was die USA und Israel bis jetzt erreicht haben, ist, dass sie das Regime eher noch gestärkt haben. Es gab keinen Regime-Change. Wenn es einen Regime-Change gab, gab es eher in die Richtung eines noch radikaleren Regimes. Die radikalen Kräfte wurden gestärkt. Und ich meine, vorher war die Straße von Hormuz offen, jetzt ist sie geschlossen. Das ist sicher kein Fortschritt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, was auch immer das Kriegsziel von Trump war, das ist ja irgendwie auch nicht so ganz klar. Erreicht hat er nichts davon und es sieht auch nicht danach aus, dass er es demnächst erreichen würde.
Man kann auf jeden Fall sagen, da gebe ich dir recht, es geht länger als gedacht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das ist eine Zwischenbilanz, die wir jetzt besprechen. Und wie lange die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, wissen wir nicht. Niemand sieht die Zukunft. Wir wissen auch nicht am Ende, ob die Rechnung aufgeht. Aber eines scheint mir jetzt, darf man eigentlich jetzt schon sagen, also die Alternative, nämlich nichts zu tun und zu warten, die wäre wahrscheinlich viel riskanter, auch weltpolitisch gesehen, weil also Iran hätte niemals damit aufgehört, zu versuchen, eine Atommacht zu werden.
Das machen sie auch
Und
jetzt nicht. Also wenn die Rechnung nicht
naja,
aufgeht, dann sagst du ja selber eigentlich, dass die Alternative besser wäre.
nein, die Alternative wäre, dass es noch mehr Schaden geben wird in Zukunft. Also ich glaube, man kann. Es ist eigentlich einfach, wenn man sich überlegt, wie pragmatisch die Amerikaner sind. Also ich glaube, die sind nicht daran interessiert, einen Krieg zu führen, der sie am Schluss zu viel kostet und Trump schon gar nicht, weil er weiß, er riskiert im Prinzip die ganze Republikanische Partei bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Also die müssen sehr gute Gründe haben, jetzt loszuschlagen. Es muss ein historischer Augenblick sein, den sie sehen. Ich glaube, es ist ein historischer Augenblick, ganz einfach wegen den Abraham Accords. Die meisten, das ist das Interessanteste in diesem Krieg überhaupt, was in den Medien untergeht, meiner Meinung nach, was nicht betont wird von den meisten Journalisten. Die meisten islamischen und arabischen Kräfte im Nahen Osten sagen kein Wort. Die sind nicht auf der Seite vom Iran. Die wollen alle, dass die Abraham Accords zustande kommen, das heißt der Deal zwischen Israel und den eben meisten islamisch-arabischen Staaten dort. Und das bedeutet, die warten und sind eigentlich froh, wenn dieser Krieg dazu führt, dass der Iran nicht immer stört. Und wie geschwächt das Regime ist, vielleicht läufst du ein bisschen in die Propagandamaschine der Iranis, die so tun, als wären sie noch mächtig. Vielleicht ist das der letzte Strohhalm, diese Hormuzstraße. Wir wissen es nicht genau. Ich bin kein Militärexperte. Aber eines ist klar, die Alternative, nämlich nichts zu tun, wäre viel schlimmer.
Ich habe einfach das Gefühl, Trump ist jetzt ein bisschen in der Falle, weil er weiß, er kann nicht Bodentruppen schicken. Das müsste er machen, wenn er wirklich dieses Regime entscheidend schwächen möchte. Er kann aber sich auch nicht einfach zurückziehen, weil das wäre ein herber Gesichtsverlust. Das heißt, er muss irgendetwas herausholen jetzt in diesen Verhandlungen. Und meine Vermutung ist, dass er sich einfach am Ende mit irgendwie einem billigen Zugeständnis von Iran zufrieden geben wird. Und die Situation wird dann die gleiche sein wie vorher. Das Regime ist noch an der Macht. Das Regime wird weiter Atomwaffen anstreben. Und aber letztendlich haben die USA und Israel dann einfach nichts erreicht. Und Trump weiß natürlich, dass er unter Druck ist, auch innenpolitisch. Er möchte vor den Zwischenwahlen im Herbst muss er unbedingt möglichst gut dastehen. Und da kann er sich solche langen Kriege eben nicht leisten. Und ganz ehrlich, ich glaube, das war einfach ein strategischer Fehler. Über die moralische Seite, da besteht für mich kein Zweifel, dass der Iran ja ist ein schreckliches Terrorregime. Das sollte sofort weg. Aber es gibt genug schreckliche Staaten auf der Welt und wir fallen auch nicht überall ein deswegen. Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein und sich bewusst sein, was die Folgen eigentlich sind von solchen militärischen Interventionen. Das Problem ist ja immer, dass man sich quasi Hayek hat das die Anmaßung von Wissen genannt, dass man das Gefühl hat, man kann quasi alles genau planen und voraussehen. Und du hast damals, glaube ich, bei unserem Talk auch gesagt, ja, es gibt einen großen Plan dahinter. Den sehe ich ehrlich gesagt nicht und ich sehe im Gegenteil einen strategischen Fehler, dass man sich jetzt hier in eine wirklich missliche Lage hineinmanövriert hat, aus der man nicht so einfach rauskommt.
Nein, ich sehe das wirklich ganz anders und der große Plan, den ich erwähnt habe, der steht. Sind die Abraham Accords und dass die ganze arabische Welt nichts dazu sagt, zeigt mir, dass dieser Plan aufgeht. Er wird aufgehen, Iran wird bezwungen werden, die Frage ist nur wann. Und vielleicht noch ein Wort zu den Einschätzungen aus Europa, zu denen wir ja auch gehören. Wir sind ja quasi die Schönwetterstaaten hier, die nie Krieg führen müssen und die den Wohlstand quasi ein bisschen verblöden. Und in der Akademie diskutieren darüber, welche Eingriffe gut funktionieren und welche nicht. Aber einfach ein Wort zum Hochmut von Europa. Ich meine, die tun nichts. Das sind die kompletten Schönwetterpolitiker, die überhaupt nie etwas riskieren und ihre Kinder auch nicht in einen Krieg schicken müssen. Und schwadronieren da ständig, was der Trump alles falsch macht oder Netanyahu. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, machen sie eigentlich nichts, außer Papiere. und Bürokratien. Also ich finde das schon sehr hochmütig von uns Europäern, immer wieder darüber zu debattieren, was die Europäer alles oder die Amerikaner alles falsch machen. Immerhin tun sie etwas, sie versuchen etwas. Und man weiß genau, wenn Regimes wie der Iran, die nicht irgendein Regime ist, sondern eigentlich Proxys hat überall auf der Welt, um Terror zu bringen, nicht nur über Israel, sondern seit Jahrzehnten über Europa. Die Massaker in Paris, im Bataclan, die Massaker in Brüssel, die Massaker auch in Deutschland sind mitfinanziert und mitorganisiert vom Iran, das weiß man. Es geht uns also direkt etwas an. Und wer greift jetzt dort ein, um auch uns zu schützen? Nicht wir selbst. Das darf man einfach nicht vergessen, bevor man anfängt zu motzen. Man kann immer sagen, jeder Krieg funktioniert dann nicht so, wie man will. Es ist unberechenbar. Hayek hat recht. Aber unberechenbar ist alles. Auch jede Wirtschaftstransaktion ist unberechenbar. Es ist ein bisschen billig, diese Argumente alle zu bringen gegen einen Krieg, immer wenn die USA etwas machen, was an sich gut ist moralisch. Also von daher, also ich kann dem einfach nicht verfolgen und irgendwie auch diese europäischen Geschwätz-Schwarzbuden, die anstatt zu handeln einfach immer nur und sie bieten ja, weißt du, sie bieten ja keine Alternative. Also ich habe noch nie was Gescheites gehört, was man sonst hätte tun können. Es wird immer nur darüber diskutiert, was jetzt gerade im Moment schief läuft. Also, es ist mir schon, das ist schon sehr einfach.
Du hast recht, die USA, die machen was. Die haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal was gemacht, immer wieder mal einen Krieg geführt, zum Beispiel gegen Iran, zum Beispiel gegen den Irakkrieg 2003, zum Beispiel. Sie haben den Vietnamkrieg und so weiter geführt. Aber hast du das Gefühl, der Track Record von solchen ausländischen Interventionen ist wirklich so wirklich gut?
Ich bin kein Spezialist für den Track Record, oder? Aber für mich ist klar, oder? Ich bin froh, dass die Amerikaner ab und zu eingreifen. Vielleicht ist Afghanistan ein Beispiel, oder? Afghanistan war ja eine Katastrophe, oder? Da sind die Russen hin und dann sind die Amerikaner auch hin. Und jetzt sind die Russen draußen und jetzt sind die Amerikaner auch wieder draußen, oder? Und was passiert dort? Also die armen Leute dort, also die Frauen dürfen nicht mehr in die Schule, also die Mädchen und so. Also da sind
Aber
jetzt die
das ist ja eigentlich der
Taliban.
Beleg, dass der Angriff, der Krieg der USA in Afghanistan
Genau.
ein Desaster war.
Genau, es war ein Desaster.
Hat
Aber
nichts
was heißt
gebracht.
das jetzt? War das, ja, aber die Frage ist jetzt aus Sicht europäischer Arroganz, war das jetzt grundsätzlich einfach alles falsch? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nur, man hat versucht, etwas zu verändern auf der Welt und das ist nicht gelungen, das ist nicht gelungen. Und im Iran ist es eben wirklich was anderes. Die sind wirklich imperialistisch, oder? Und die klügste Strategie der Amerikaner war bis jetzt immer das Containment. Also nicht eingreifen, weil die Kultur dort nicht veränderbar ist, aber auch auch verhindern, dass sie expandieren. Also Containment, also die Leute dort gefangen lassen oder halten, wo sie sind. Und der Iran hat sich dem natürlich verweigert und die wollen natürlich expandieren. Ähnlich wie die Russen expandieren wollen, wollen auch die radikalen muslimischen Kräfte expandieren. Und die zurückzudrängen davon und die davon abzuhalten, weiter Terror über uns zu bringen, das muss man machen, das muss jemand machen. Und es sind ja halt die Amerikaner und jetzt die Israelis. Und ich habe schon Vertrauen, dass die technologisch inzwischen so gut sind, dass sie auch ihre Ziele, wenn auch vielleicht verspätet, mehr oder weniger erreichen werden.
Aber nach dieser Logik müssen wir auch Russland angreifen. Die sind ja auch
Nicht
expansionistisch.
angreifen, eben nicht Containment, also zurückdrängen, wenn sie sozusagen expandieren. Jetzt ist, wenn wir über Ukraine reden wollen, finde ich auch noch spannend. Jetzt ist dort nämlich die Streitfrage, ist das jetzt Expansion der Russen oder ist das quasi ist es Expansion von Europa, wie Putin behauptet? Wir hätten die NATO-Erweiterung gemacht und so. Da ist der Streitpunkt, was ist jetzt passiert? Haben die Expansion angestrebt oder wir? Da streiten sich natürlich die Geister, gell? Also das ist ja wie, da kriegt man viele Meinungen dazu. Ich bin da zu wenig fachkundig, um das zu beurteilen. Aber je nachdem, wie man es einschätzt, werden die Amerikaner das eingreifen oder nicht eingreifen. Aber mir scheint das die klügste Außenpolitik, dass man das Containment, also eben, dass man die Leute, also die, ich sage jetzt mal, weniger liberalen Kulturen, dass man versucht, dass die nicht expandieren, dass sie nicht imperialistisch werden. Und beim Iran ist das ganz klar der Fall, deswegen muss man zuschlagen. Bei den Russen, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das eine Expansion Putins oder war die NATO-Osterweiterung die Ursache? Hast du da eine Meinung?
Die NATO-Osterweiterung ist ein vorgeschobenes Argument. Ich denke, wenn man in ein unabhängiges Land einfällt, dann besteht keine Frage, wer der Aggressor ist. Und ja, Putin beschreibt das natürlich gerne so. Das ist sein Narrativ, dass letztlich einfach der Westen schuld ist und gewisse Freunde von ihm im Westen übernehmen dieses Narrativ sehr gerne. Aber
Aber wärst du dann dafür, dann ist es Expansion von Russland, wärst du dafür, dass man dort Krieg führt gegen Russland?
Also, dass sich die Ukraine verteidigt, finde ich völlig legitim. Letztlich ist es halt wieder dann ein Abwägen letztlich von Interessen, oder? Auch im Ukraine-Krieg, was moralisch richtig ist, ist die eine Frage. Aber letztlich muss man dort auch eine Lösung finden, die für die Menschen vor Ort ein besseres Leben bringt. Und da führt kein Weg daran vorbei, dass man eine Verhandlungslösung erzielt, weil keine Seite kann auf dem Schlachtfeld einen entscheidenden Sieg erreichen. Und das ist moralisch empörend wahrscheinlich, wenn man dann quasi den Aggressor am Ende noch belohnt und den Imperialisten Putin gewisse Gebiete zugesteht oder sonstige Zugeständnisse macht. Aber das ist für mich einfach eine realistische Lösung, die man hier finden muss. Aber beim Iran geht es ja eigentlich nicht um, du hast vorhin Containment gesagt, das ist dann ja mehr als Containment, wenn man den Iran angreift.
Nein, es ist nicht gemeint, dass man nicht eingreifen darf. Es ist gemeint, wenn jemand imperialistisch wird und eigentlich uns angreift. Das ist ja bei von 9/11 bis zu Bataclan in Paris passiert. Das betrifft das auch Europa, oder? Dann muss man die zurückdrängen und das ist das, was hier gemacht wird. Und wir haben es mit einer expansiven, aggressiven, hoch antisemitischen und frauenverachtenden faschistischen Ideologie zu tun, die nicht stoppen wird, wenn man sie nicht stoppt. Da muss man sich, das muss man ganz klar sagen und das wird in den Medien immer so verschwurbelt oder halb gar gesagt. Das muss man einfach einmal klar sagen, womit man es hier zu tun hat. Und alle diese Schönwetterargumente und diese Völkerrechtsargumentationen, die kommen immer unter Verschweigen dieser Tatsache, dass wir es hier mit einem neuen Faschismus zu tun haben, der sehr erfolgreich seit Jahrhunderten sich quasi expandiert. Also von daher, für mich ist die Sache klipp und klar und eine technische Frage, wie lange und wie viel. Das ist vielleicht auch eine Frage der Klugheit und der innerpolitischen Realitäten, da hast du völlig recht. Aber grundsätzlich gibt es keine Alternative zu diesem Eingreifen, außer man nimmt einfach in Kauf, dass man weiterhin angegriffen wird. Oder? Das kann man schon machen, das machen die Europäer. Die Europäer haben sich im Prinzip die letzten Jahrzehnte einfach verlassen auf die Amerikaner. Die haben sonst nichts, nur Schwarzbuden haben sie aufgerichtet und Bürokratien. Und die Zeit müsste man sich mal überdenken, ob man vielleicht nicht irgendwie ein bisschen mutiger auch wird, wenn man es wirklich ernst meint mit der Verteidigung der freien Welt, der sogenannten.
Es ist eben nicht nur eine technische Frage. Letztlich muss man eben auch die Wirkung berücksichtigen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt die Chancen, dass hier ein weniger faschistisches und weniger gefährliches Regime an die Macht kommen könnte, gestiegen sind. Das war ja eigentlich die Hoffnung, die viele geäußert haben, die du auch geäußert hast, dass sich jetzt quasi vom Inneren, im Inneren der Widerstand gegen das Mullah-Regime dass da gestärkt wird und dass da ein Regime-Change eigentlich von innen erreicht wird. Und das ist bis jetzt einfach nicht passiert. Es gibt keine Anzeichen dafür. Und das ist ja enttäuschend natürlich, aber auch eine Fehleinschätzung der Amerikaner und der Israeli.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es ist noch kurz gedacht, weil es ist ja noch nicht einmal. Manche Sachen gehen Jahre. Ich habe ein gutes Gefühl, weil die Abraham Accords stabil bleiben. Ich habe ein gutes Gefühl für den ganzen Nahen Osten, muss ich sagen. Wenn die Abraham Accords zustande kommen, und das sieht ganz danach aus, weil sonst wäre der Widerstand gegen die USA von den anderen Nahostländern schon lange da. Die wollen diesen Abraham Accords Deal. Und wenn das zustande kommt, wird sich der Nahe Osten wirklich verändern. Wir reden jetzt von Jahrzehnten, nicht von ein paar Monaten. Und ich habe da ein gutes Gefühl. Also ich glaube, das sind historische Chancen. Wenn man sich irrt, irrt man sich halt, aber man muss ja irgendwie auch mal positiv sein. Also, Lukas, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Und ich sage noch einmal, wenn Sie uns mögen, wenn Sie uns gerne zuhören, abonnieren Sie uns auf YouTube. Werden Sie Mitglied beim Schweizer Monat. Sie gehen auf schweizermonat.ch und da können Sie Mitglied werden sofort. Das ist wunderbar dort. Sie haben dann auch Events. Sie können uns live hören. Sie können hervorragende Speaker hören. Fachleute, die noch viel, viel mehr wissen als wir, können Sie da hören. Sie können Werbepartner werden. Besuchen Sie uns auf schweizermonat.ch und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank, Giuseppe. Und morgen haben wir ja noch ein Event in Zürich mit Jean-Claude Biver. Also wer uns auch live erleben möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Ja, genau. Der Mann, der die Schweizer Uhrenindustrie praktisch gerettet hat, vielleicht kann man ein bisschen übertrieben im Alleingang, ist bei uns. Er kommt nach Zürich 18:30 Uhr, Jean-Claude Biver, und er bringt auch Käse mit, hat er gesagt. Also wir können da auch Käse essen.